Ich wollte gerne am Anfang mit Ihnen ein Erlebnis teilen, das ich letzte Woche mit meinen Kindern gemacht habe und wie ich finde, es gut zu dem Plakat dieses Seminars passt, dieses Kongresses passt, den man nämlich auch statt Überforderung mit dem Doktorhut auf dem kleinen Babykopf so sehen könnte, dass endlich jemand gesehen hat, dass dieses Kind den Doktortitel auch verdient hat, den Doktorhut verdient hat, weil es weise ist. Letzte Woche war es so, dass ich mit meinen Kindern am heimischen Herd gekochte Essen tatsächlich auch am heimischen Tisch gegessen habe und dass es oft dazu kommt, dass meine Kinder dann irgendwann anfangen zu philosophieren. Und meine Tochter dann plötzlich meinte, sie hätte jetzt die Lösung gefunden auf die Frage, was war denn zuerst da, die Henne oder das Ei? Und ich sagte, oh, das ist ja interessant, erzähle mal. Und sie sagte, ja, ist doch ganz klar, es ist das Ei, das zuerst da war. Denn Gott, der kann ja alles, der kann sich auch in alles verwandeln. Und er hat sich in die Henne verwandelt und das Ei gelegt. Daraufhin der Bruder, ja, sag mal, wenn das so ist, dann könnte er sich ja genauso gut auch in das Ei verwandelt haben. Daraufhin meine Tochter, und das fand ich eben so weise, sagte, nein, Gott weiß ja auch alles, er ist weise. Und er hätte gewusst, dass das kleine Küken ohne Mutter sich total ängstigt und alleine ist. Und damit, denke ich, ist diese Frage ja auch beantwortet. Endlich. Der Titel unseres Vortrags heißt Generation Code oder Generationscode und Identitätsbildung. Wir haben ja in den anderen Vorträgen, denke ich, ausführlich gehört, wie wichtig für die Bildung die Bindung ist und wie wichtig es ist, dass wir empathisch und kontinuierlich von einer engen Bezugsperson, der Mutter, des Vaters oder einer sehr guten Pflegeperson gespiegelt worden sind und wie wichtig es auch ist, dass die Grundbedürfnisse erfüllt werden des Menschen. Und wir haben hier die Grundbedürfnisse mal aufgeführt nach Albert Pesso, ein Therapeut, von dem ich eben sehr viel halte. Und er hat die Grundbedürfnisse so dargestellt. Er sagt, der Mensch, das Kind, braucht zuerst einmal einen Platz. Es braucht Nahrung. Es braucht Unterstützung und Förderung. Es braucht Schutz und es braucht Grenzen. Ich will nicht näher darauf eingehen, weil ich denke, das ist an anderer Stelle auch schon passiert und vieles überschneidet sich hier. Wir benutzen diese Metapher des Baumes, um deutlich zu machen, um was es uns geht. Ein Baum oder der Wachstum eines Baumes liegt nicht allein daran, ob es eine kräftige Saat gab, die irgendwann einmal in den Boden gekommen ist, sondern natürlich auch, was für ein Boden da war, ist er nährstoffreich gewesen, gab es genug Wasser? Und vor allen Dingen, wie waren die Klimaverhältnisse, schien genug die Sonne und stand vielleicht ein anderer Baum, ein größerer Baum im Schatten oder hat den Schatten auf diesen Baum geworfen, was natürlich alles einen Einfluss hätte auf das Wachstum dieses Baumes. Jedes Trauma, jede Erschütterung, jeder Mangel hat Auswirkungen auf die Struktur, auf das Wachstum des Baumes und natürlich auch auf seine Wurzeln. Und wenn wir das Ganze auf den Menschen übertragen, bedeutet das für das kleine Kind, dass es nicht nur wichtig ist, was innerhalb der Kernfamilie passiert, sondern auch, was vorher passiert ist, in den Wurzeln. Das heißt, was ist, haben wir auch in anderen Vorträgen ja schon gehört, was ist Generationen davor passiert? Was hat die Mutter erlebt und was hat die Mutter der Mutter erlebt, beziehungsweise der Vater und auch der Vater des Vaters? All diese Dinge haben Einfluss auf die Wurzeln und darauf, wie diese Wurzeln auf- und annehmen können, Nährstoffe und Wasser im übertragenen Sinne. All diese Dinge, die wir brauchen, um unserem Kind dann genau diese Grundbedürfnisse zu erfüllen. Ich denke, das war in dem Vortrag von Melanie Gill auch sehr wunderbar verstehbar. Und endlich kann ich sein, wer ich geworden wäre, ist deshalb auch so eine Art Leitsatz unseres Konzeptes, denn es zeigt, dass das eigentliche Potenzial, was in der Saat des Baumes ist, in der Saat des Menschen vorhanden liegt, dass das sich nur dann wirklich entfalten kann, wenn alle Grundbedürfnisse, wenn alle Bedingungen optimal sind, was natürlich nie so sein wird, aber ich denke, wir können darauf achten, dass es in die Nähe kommt und möglichst viel von dem Potenzial sich entfalten kann. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den wir auch für uns entdeckt haben. Vor 16 Jahren begann eigentlich unsere Entdeckungsreise. Wir haben zusammen gearbeitet in einem Therapiezentrum für Essstörungen und haben viel Gruppentherapie durchgeführt. Und in diesem Zusammenhang haben wir immer wieder festgestellt, dass trotz wirklich erfolgreicher Therapien, bei denen auch die Symptome verschwunden sind, also nicht nur die Essstörung, auch andere Dinge, die natürlich dann zutage getreten sind, dass sich trotz dieser Heilerfolge bei den Patientinnen nicht die Befreiung eingestellt hat und auch nicht das Gefühl von erfüllter Daseinsberechtigung oder wirklicher Zufriedenheit. Und wir uns gefragt haben, wie kommt das eigentlich? Und als wir da ein bisschen näher drauf eingegangen sind, haben wir festgestellt, dass sie all ihre neu erworbenen Fähigkeiten, alles, was sie für sich neu gelernt oder verändert oder zurückgegeben oder was auch immer getan haben im Therapieprozess, dass all diese Dinge immer noch im gleichen Dienste standen, nämlich im Dienst der Elternrettung. Wir haben gestern, ich weiß nicht, ob alle von Ihnen da waren, dieses eindrückliche Bild gesehen von diesem kleinen Jungen, der fotografiert wurde aus einem Panzer heraus, der die Mutter stützt und hält. Und das ist eigentlich das, was wir alle tun. Es tun nicht nur irgendwelche kleinen Jungs, die im Krieg Schlimmes erlebt hat, sondern wir alle haben dieses Bedürfnis, unsere Eltern zu heilen, großen gebenden Eltern zu machen, damit wir endlich die Eltern haben, die wir brauchen, um unsere Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und so wird das Kind immer, und das haben wir auch vorhin in dem Vortrag sehr ausführlich schon gehört, wird das Kind immer ein Gefühl dafür entwickeln, wo sind denn diese Stellen bei der Mutter, wo die Mutter noch was braucht, um wirklich eine gute, möglichst perfekte, gebende Mutter zu werden. Und dafür hat das Kind auch ein untrügliches Gefühl. Wir nennen das auch immer den verletzlichsten Punkt, die große Wunde, die die Mutter oder der Vater hat. Die Liebe des Kindes geht zu den Eltern, um diese zu heilen und ganz werden zu lassen. Habe ich das noch einmal so geschrieben, weil ich denke, das ist das, was auch so auffällt. Immer noch wird alles dafür getan, dass endlich die Mutter, endlich der Vater zufrieden und glücklich sind. Und diesen ganzen, wir nennen es ein archaischer Grundkonflikt, der so zustande kommt, dass zwei völlig gegensätzliche Grundbewegungen in dem Menschen sind und seine Identität deshalb wie so eine Art Bombe platzen lassen oder auch eben anfüllen, dass es irgendwann platzen könnte. Und zwar auf der einen Seite dieser Lebenserhaltungstrieb, der ganz klar sagt, wir sind abhängig, wir brauchen gute Eltern, um wachsen zu können, um überhaupt groß werden zu können. Auf der anderen Seite gibt es den Drang nach Autonomie und Entfaltung. Und diese beiden Dinge wirken halt auf die Person, auf die Persönlichkeit ein. Und er muss dann auf der einen Seite sich in seiner Autonomieentfaltung zurückhalten, kann damit nicht nach vorne kommen, wenn es den Eltern irgendwie schadet, weil das geht dann auf der anderen Seite eben nicht. Albert Pesson sagt, dass das Kind eine angeborene Anlage in sich trägt, genau diese Bedürfnisse der Eltern zu spüren und dass es dann automatisch auch diese Rolle übernimmt, diese fehlende Rolle. Bei diesem Bild von gestern ist dieser kleine Junge ja nicht nur die Stütze der Mutter, sondern ganz klar der Partnerersatz. In dem Moment ist er sofort in die Lücke für den Vater auch gesprungen, also den Mann seiner Mutter. Und die Kinder sind eigentlich ja viel zu klein, um diese Aufgabe zu bewältigen, aber sie werden in ihrem kindlichen Größenwahn trotzdem glauben, dass sie es können. Dadurch erwerben sie natürlich auch ganz viele Fähigkeiten, wie wir immer wieder feststellen, dass gerade eben solche Kinder unheimlich kompetent und viele Fähigkeiten entwickeln, die vielleicht andere nicht haben, aber es wirkt sich natürlich auch negativ auf ihre Persönlichkeitsentwicklung aus. Ja, ich habe es hier nochmal so dargestellt, um es nochmal zu erklären. Also hier gehen nochmal Traumata, Schuld, Sünden, was auch immer passiert ist, über die Eltern an das Kind und vom Kind aus, der macht es dann den Treuevertrag zwischen den Eltern, Kompensation zu den Ahnen, um genau dieses Problem zu lösen. So, das ist wahrscheinlich alles jetzt so ein bisschen theoretisch. Aber an dem Beispiel, was ich gleich noch bringen werde aus der Praxis, wird es sehr deutlich werden. Also wir nennen dieses Phänomen, dass die Eltern dann sozusagen geheilt werden sollen, auch die Erschaffung einer Scheinmutter oder eines Scheinvaters. Also das Kind möchte gerne sich die Eltern als diese guten, perfekten Eltern vorstellen und versucht dann eben, die Eltern auch so zu sehen oder sie auszufüllen. Dazu kommen wir aber später noch mal ein bisschen deutlicher. Ich wollte es nur einmal im Vorwege schon erklärt haben, damit es gleich deutlicher wird. Das Kind wird also einmal sein eigener Elternteil, also versorgt sich selber, Eltern für die Eltern und auch Modell für die Eltern, indem es den Eltern zeigt, wie man es eigentlich machen könnte. Das führt natürlich automatisch zur Entwicklung des Scheinvaters, der Scheinmutter und auch zur Scheinidentität. Dazu später noch mehr. So, jetzt komme ich zu meinem Fall. Ich habe extra einen Fall herausgesucht, der so zum Thema Bildung auch passt. Und zwar geht es hier um eine erwachsene Patientin von mir. Ich bin auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, aber eben auch für Erwachsene. Und hier geht es um eine erwachsene Patientin, die zu mir kam auf Anraten der Therapeutin ihres Kindes. Ihre 8-jährige Tochter leidet unter Selbstzweifeln, hat große Versagensängste, insbesondere in der Schule steht sie unter hohem Leistungsdruck und besucht die 2. Klasse inzwischen, hat Leistungsblockaden, kommt überhaupt nicht zurecht. Der Mutter ist bewusst geworden, durch die Kindertherapeutin auch, dass die Probleme ihrer Tochter wohl mit ihr auch im engen Zusammenhang stehen. Sie erlebt sich selbst rasch als überfordert, reizbar, hat Wutausbrüche, wenn nicht alles so perfekt läuft, wie sie sich es vorstellt. Die Patientin hat hohe Ansprüche an sich, ist perfektionistisch, immer muss alles ordentlich sein, sie selbst legt großen Wert auf Pünktlichkeit und wenn die Kinder eine 2 statt einer 1 nach Hause bringen, verliert sie sofort die Nerven, schreit die Kinder an, macht moralische Vorwürfe und so weiter. Weiterhin hat sie noch Schlafstörungen und Magenprobleme, besonders bei Stress. Sie selbst hat auch ein geringes Selbstwertgefühl, Versagensängste und zieht sich oft aus sozialen Kontakten zurück. Von der Therapie hat sich diese Patientin erhofft, dass sie endlich einen anderen Umgang mit ihren Kindern haben wird und ich eigentlich mehr oder weniger doch ein paar Tipps geben könnte. Ein bisschen zur Geschichte und Biografie dieser Patientin. Sie wurde als erstes Kind von kroatischen Eltern in Deutschland geboren. Und kurz nach der Geburt hat sie als Kind die Nahrung erbrochen, woraufhin die Ärzte zur Familie sagten, ihr Kind verträgt das deutsche Klima nicht. Und deshalb die Familie sich entschloss, das Kind zur Großmutter nach Kroatien zu geben, mit dem 3. Lebensmonat. Wurde es also getrennt von den Eltern und ist dort bei der Großmutter liebevoll im ersten Lebensjahr versorgt worden. Und die Mutter hat das Kind in dieser ganzen Zeit einmal für eine Woche besucht. Danach genauso radikal von einem Tag auf den anderen haben sie das Kind zurückgeholt, als es ein Jahr alt war. Aber da beide Eltern sehr ehrgeizig waren, sehr viel gearbeitet haben, was erreichen wollten, in Deutschland haben sie das Kind dann zu einer Pflegefamilie gegeben oder zu Pflegeeltern, wo sie die ganze Woche war und nur am Wochenende haben sie das Kind nach Hause geholt. Auch hier sei die Patientin liebevoll versorgt worden. Die Patientin sei ein braves, angepasstes, aber sehr ängstliches Kind gewesen und habe viel unter Trennungsangst gelitten. Seit sie denken könnte, habe sie immer Angst gehabt, der Vater könne sie, wenn er am Freitag kam, um sie von den Pflegeeltern zu holen, befinden, dass seine Tochter nicht brav und fleißig genug gewesen sei und sie deshalb vielleicht nicht mitnehmen würde. Schulisch war sie eine sehr fleißige und gute Schülerin, hat in der Freizeit viel Leistungssport betrieben, hat dabei Unterstützung von den Eltern erfahren und den Eltern war eben gute Leistung immer sehr wichtig gewesen. Wir gucken jetzt noch einen Schritt weiter. Es reicht uns nicht, an dieser Stelle zu bleiben, sondern wir schauen jetzt auch mal auf die Eltern dieser Patientin. Die Mutter ist in Kroatien aufgewachsen. Sie hat einen sehr strengen Vater gehabt, der ihr verboten hat, zur Schule zu gehen nach den ersten paar Jahren, weil er gemeint hat, ein Mädchen brauche ja keine Bildung, es wird Hausfrau und Mutter. Es war der größte Wunsch der Mutter, doch die Schule zu Ende zu bringen, einen Beruf und Karriere zu machen. Sie hat es aber nicht getan oder nicht bekommen. Sie hat dann irgendwann als ungelernte Schneiderin in Deutschland gearbeitet. Als die Patientin ihren Schulabschluss mit einer Note von 1,8 gemacht hat, sei die Mutter in Tränen ausgebrochen vor Freude. Es war der glücklichste Tag in ihrem Leben. Ansonsten war die Mutter aber eher distanziert und kühl. Der Vater ist unter ärmlichen Bedingungen ebenfalls in Kroatien aufgewachsen und die Familie habe 5 Kinder gehabt. 2 der Geschwister, und zwar die beiden, die vor dem Vater geboren wurden, sind gestorben, weil es an finanziellen Mitteln gefehlt hat, die richtige medizinische Versorgung für die Kinder sicherzustellen. Dazu starb auch noch die Mutter des Vaters, als er dann 20 war. Dann ist er nach Deutschland ausgewandert, um hier sein Glück zu machen, habe schwer gearbeitet und sich angepasst. Der Mann der Patientin ist selbstständig, ist Gastronom, hat ein eigenes Restaurant, arbeitet rund um die Uhr, hat überhaupt keine Zeit für die Familie, weil er für die Ernährung und für die finanzielle Situation der Familie alle Zeit gibt. Und die Frau leidet unter diesem Gefühl genauso eigentlich, wie sie als Kind gelitten hat. Ja, zu den Kindern habe ich ja schon gesagt, dass sie, beide Kinder, sie hat auch noch einen Sohn, auch er leidet in der Schule unter Leistungsblockaden, unter Prüfungspanik, Prüfungsstress. Und die Mutter ist eben verzweifelt. So, jetzt kommen wir zu dem, was wir gesagt haben, dass sich eben nicht nur das, was die Mutter mit ihren Kindern tut, auswirkt, sondern dass es hier eben auch um diesen Loyalitätsvertrag geht und um diese Botschaften der Ahnen. Es ist ja liegt ja ziemlich auf der Hand, dass die Kränkung der Mutter der Patientin, dass sie nie eine Schulbildung genießen durfte, als Wunde bei der Mutter geblieben ist. Und dass die Tochter genau an der Stelle die Wünsche und Träume ihrer Mutter erfüllt und erreicht und lebt, ist auch ziemlich klar. Es ist der verletzlichste Punkt der Mutter, an dem das Mädchen sich auf der einen Seite eben anpasst und genau dieses für die Mutter erfüllt, was die Mutter sich gewünscht hätte. Auf der anderen Seite aber, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, hat sie in dem Moment, als sie selbst Kinder bekommen hat, ihren Beruf aufgegeben, ist zu Hause geblieben und hat gesagt, ich will es anders machen als meine Mutter, ich bleibe bei meinen Kindern. Auch das stellen wir immer wieder fest, dass genau an der Stelle komplementär sich die nächste Generation verhält. Hiermit bietet sie ihrer Mutter nämlich dieses Modell an, von dem ich gesprochen habe, zu zeigen, wie es geht. Ich kann meine Träume erreichen und trotzdem bleibe ich bei meinen Kindern und bin für sie da. In diesem Fall ist sie natürlich auch, verwechselt sie da auch was und ist vor allen Dingen für ihr eigenes inneres Kind da, weil sie genau das sich früher so sehr gewünscht hätte. Die Nähe, die Unterstützung von der Mutter. Die Botschaft des Vaters, der sagt, dass ein guter Beruf und damit einhergehende finanzielle Sicherheit existenziell notwendig ist, weist auch auf seinen verletzlichsten Punkt im Leben hin, nämlich den Tod der Geschwister. Man kann ja davon ausgehen, dass dieses Trauma die gesamte Familie damals sehr belastet hat und entscheidende Auswirkungen auch auf die Bindung der Mutter mit ihrem Sohn gewirkt hat. Sie hat 2 Kinder vorher verloren, das wird eine Auswirkung gehabt haben. Die Patientin antwortete so auch immer auf die Frage, warum sie so dringend auf gute Noten der Kinder warte, dass sie sich um deren Zukunftsperspektiven Sorge mache. Sie wolle so erreichen, dass die Kinder später die besten Chancen im Beruf hätten. Bei Mutter und Vater der Patientin ist deren Lebensthema mit Leistung, Bildung und schulischem Erfolg verbunden. Diese Altlasten, die Traumata der Großeltern, landen mit dem Druck der Patientin bei ihren Kindern. Die Kinder wiederum wollen auch ihrerseits die Mutter an deren verletzlichsten Punkt heilen. Hier ist die größte Wunde, dass sie so früh weggegeben wurde. Die Trennungen von den Eltern. Sei es gleich zu Beginn des Lebens oder auch in den darauf folgenden Jahren bei den Pflegeeltern. Die Patientin selbst hat das tief empfundene Gefühl, wertlos und unwichtig zu sein, nicht liebenswert zu sein. Ihre Kinder versuchen, ihr diesen Wert zu geben, indem sie versuchen, genau die Kinder zu werden, die die Mutter sich eigentlich wünschte und mit denen sie sozusagen auch zeigen kann, ja, dass sie sozusagen ihr falsch entwickeltes Selbst auch mit den Kindern sozusagen weitergeben kann. Auf der anderen Seite wollen die Kinder aber auch der Mutter etwas Neues vorschlagen, ein Modell. Ich interpretiere das Schulversagen auch auf einer Seite so, dass sie der Mutter sagen wollen, du bist liebenswert, so wie du bist, auch ohne gute Noten. Du wirst geliebt, auch wenn du versagst.